Café Depresso, der Mental Health Podcast mit Homerjon Seefahrt und Dr. Katharina Stengel. Ein Kabarettist und eine Psychiaterin treffen sich auf einen Kaffee.
Hallo Katharina.
Hallo Homerjon.
Na, welches Gefühl ist gerade präsent bei dir?
Ich bin nervös.
Nervös?
Ja.
Weil?
Weil wir sprechen heute nach ganz langer Hoffnung und Erwartung über ein Thema, das ich jetzt immer versucht habe, irgendwie so ein bisschen zu vermeiden. Mhm. Und ich wollte mich auch immer fortbilden drüber.
Es wird auch häufig gefordert vom Publikum.
Es wird auch häufig gefordert vom Publikum. Und ich war immer sehr aufgeregt, dass ich da jetzt nichts Falsches sage. Und jetzt war ich extra am Deutschen Kongress für Psychotherapie und Psychiatrie.
In Berlin.
DGPPN in Berlin. Und habe extra den ganzen Kongress, ich habe den immer manchmal unter so Überschriften, ich hatte mal Gerontopsychiatrie und dann hatte ich mal Essstörungen und diesmal lief alles unter dem Thema.
Dem heutigen Thema ADHS.
Genau, Aufmerksamkeitsdefizits- und Hyperaktivitätssyndrom. Genau.
Was ist ADHS?
Ja, das wird ja jetzt, und ich war so aufgeregt, das möchte ich auch nochmal sagen, weil es jetzt ja sehr präsent ist, auch vor allem auf Instagram und sehr viele Leute sich damit beschäftigen und auch sehr viele Leute in letzter Zeit denken, sie haben das.
Eine Trenddiagnose, oder? Also viele.
Ja, eben, darüber können wir uns gleich unterhalten, dass das wirklich auch irritierend für die Psychiatriewelt ist, weil ich glaube, das hat man noch nie, dass Leute unbedingt eine psychiatrische Diagnose haben wollten.
Es gibt schon, es gibt die Romantisierung von Depressionen auf sozialen Medien, dass Menschen, die Depressionen haben und sich wünschen, welche zu haben.
Du meinst die Emos?
Vielleicht gibt es Emos noch, ist es nicht schon überholt?
da hätte ich jetzt einfach gesagt, dass in der Emo-Zeit oder Grunge, dass es da fast ein bisschen in war, depressiv zu sein.
Aber ich glaube, es ist heute immer noch so, also bei jüngeren Menschen vor allem, dass man da irgendwie was Besonderes ist, wenn man Depression hat.
Echt?
Da wird es irgendwie romantisiert. Ja. Das habe ich schon öfters mitbekommen. Ja.
Okay,
ich weiß nicht, wie häufig das ist. Ich habe jetzt keine Statistik oder so. Aber es kommt auch vor. Ja.
Das habe ich zum Beispiel noch nie mitbekommen. Und ich bekomme es ja schon eher mit, dass die Leute Ressentiments haben gegenüber der Psychiatrie, dass es nicht schick ist, so eine Diagnose zu haben. Die meisten dann so unter der Hand, du bist Psychiaterin. Ja, hey, ich hatte auch schon mal einen Burnout. Ja. Aber das ist so. Also es ist, ich hatte jetzt noch nie einen Eindruck, es ist hip oder irgendjemand möchte eine psychiatrische Erkrankung haben. Klar, dass Leute auch darüber reden, ich habe eine Essstörung, ich habe eine Bulimie. Aber trotzdem war das jetzt nicht sowas, wo man sagt, hey, damit gehe ich jetzt hausieren oder.
Es ist auch nichts Cooles dran. Also es ist nichts Cooles an einer Depression. Also ich kann jetzt nichts Lässiges dran finden.
Genau, also es ist so, wobei ich würde sagen, weißt du, wenn wir cool sagen, das hat schon wieder sowas, dann heißt es eigentlich, eine Depression haben ist uncool. Und wir wollen eigentlich von dem Label weg.
Weiß ich nicht. Also ich habe eine Depression und finde es uncool.
Okay.
Aber ich bin auch ohne Depression wahrscheinlich uncool. Ich bin kein cooler Typ. Also
jetzt wertest du dich aber voll selber ab.
Na, ich habe keine besondere Coolness.
Ich gebe dir gleich dein Weihnachtsgeschenk.
Also echt? Ist ein Geschenk,
ja, du kriegst ein
Wow.
Ja.
Die Folge wird das ausgestrahlt im Jänner, aber jetzt im Nachhinein kriege ich Geschenke.
Du kriegst dann im Nachhinein Geschenke.
Okay, dann machen wir schnell die Folge fertig.
Die machen
ein Geschenk haben.
Ganz schnell. Passt jetzt auch zu ADHS.
Okay.
Sofort das Thema
ein
wechseln.
Ein Buch, ein Ratgeber, wie werde ich cool in
genau,
sieben
Tagen. Genau.
Okay.
Wenn du dich so abwertest, wir werden vielleicht in der nächsten Folge, nehmen wir das Buch dann her. Ups, jetzt habe ich schon verraten.
Oh, ein Buch, okay. Ich weiß nicht, ob das abwerten ist. Und das, also ich kenne.
Ja, wenn du sagst, du bist uncool.
Ja, es gibt schon, ich kenne viele Leute, die sind viel cooler als ich. Also ich versuche cool zu sein, aber ich bin es nicht.
Okay, meine Damen und Herren, Achtung, bitte alle, die jetzt auf Instagram online sind oder diesen Podcast hören, vergleichen ist nie gut. Bitte hört auf damit.
Ja,
und vor allem, wenn man so gewisse Grundüberzeugungen hat oder Meinungen über sich selber, dann, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, jeder sieht die Welt nicht so, wie sie ist, sondern wie er ist.
Ja.
Wenn du von dir selber halt denkst, eben gefärbt mit der schwarzen Depressionbrille, du bist nicht gut, natürlich vergleichst du dich immer mit anderen.
Ich bin schon gut, aber nicht cool. Aber egal.
Ich finde schon.
Okay.
Ich finde dich cool.
Cool, danke.
Okay,
gut.
Ja. Okay, also Homerjon ist cool oder ich finde Homerjon cool, sage ich jetzt offiziell.
Minderheitsmeinung, aber ja.
Ich glaube, viele finden nicht cool.
Das ist jetzt kein Fishing for Compliments.
Das ist jetzt hier Fishing
for Compliments. Okay, gehen wir zurück.
Ihr könnt im Kommentar das abgeben.
Ja, findet ihr Homerjon cool?
Genau.
Und wenn ja, wieso?
Genau. Ja, ich glaube, es wird Gründe geben.
Gut.
Auf jeden Fall wegen den Hemden.
Ja, das bin ja nicht ich.
Weil du Nagellack trägst, weil du offen dazu stehst und über deine Gefühle sprichst. Finde ich sehr mutig.
Ja, Aber ich finde, cool ist immer so Lederjacke und Sonnenbrille herumstehen. Das ist cool. Und auf alles scheißen.
Na, ja, ich weiß nicht.
Das ist infantile Coolheit.
Nee, ich finde, soll ich dir ehrlich sagen, was ich cool finde, oder habe ich für mich jetzt rausgefunden, ist Authentizität. Mhm. Das finde ich echt cool, wenn Leute das schaffen. Und ich glaube, das ist dann voll Selbstwert. Oder ich habe mir auch gedacht, ich habe so lange immer gedacht, ich muss irgendwas darstellen oder versucht, irgendwas zu sein, was ich nicht war. Und am coolsten ist einfach, glaube ich, wenn man zu sich selber steht und sagt, that's me. Und das mag.
Ja, ich finde, authentisch sein ist wichtiger.
Ja. Ja. Also authentisch sein ist cool.
Ist cool. Ja. Gut, dann genau. Kann ich es annehmen.
Okay.
Ich glaube, ich bin versuche authentisch zu sein.
Okay, perfekt.
Super. Aber jetzt zurück zu ADHS.
Genau. Aber jetzt ist eben, also ich finde, ich habe das jetzt noch nicht so gesehen, dass es auf Instagram so eine Bewegung gibt, dass viele Leute sagen, hey, schaut mich mal an, ich bin depressiv. Und bei ADHS ist wirklich so, war jetzt auch beim Kongress das Thema, dass die psychiatrische Welt sehr stutzig ist oder wir überrascht sind, dass eben das jetzt so von vielen, also erstmal muss ich mal sagen, ich finde es immer cool, wenn Leute drüber reden, eben authentisch über ihre Beschwerden. Und natürlich ist es auch was wir uns in der Psychiatrie total wünschen, dass Leute über ihre Erkrankungen reden, die teilen, sich andere gesehen fühlen. Jetzt muss man aber sagen, was auch shocking war bei dem Kongress, dass leider die Darstellung auf TikTok, Insta von gewissen Leuten, die dann sagen, ich habe ADHS, das wurde sogar wissenschaftlich untersucht von einer Arbeitsgruppe, wie viel Content ist da eigentlich wissenschaftlich valide und was ist wirklich so fundiertes Wissen? Was meinst du, wie viel kam raus?
Ich weiß es, du hast mir das geschickt, sind 8%.
Genau, das war für mich so ein Schocker, also generell, dass man sagt, okay, wow, es sind echt nur 8%. Mhm. Ich meine, die Frage ist, natürlich sind da vielleicht Lücken in der Untersuchung, aber ich finde es schon noch krass, dass nur so wenig wirklich valide ist. Und dann hat man auch noch geratet, was haben sich die Leute am liebsten angeschaut? Die wissenschaftlich validen Sachen oder die untrue things?
Ja, wahrscheinlich das Zweite.
Die untrue things, genau. Also die Sachen wurden lieber angeschaut. Mhm. Deshalb bitte jetzt, wenn jemand wirklich denkt, ich könnte das haben. Aber genau, ich versuche euch heute eben mal so ein paar Sachen zu sagen in Richtung. Also Selbstdiagnose finde ich immer, ehrlich gesagt, ein bisschen schwierig, weil ich meine, sonst würde auch mein Job irgendwie überflüssig sein. Nicht, dass ich jetzt mich so wichtig nehmen möchte, aber es ist schon ganz gut. Die Ausbildung von uns dauert ja auch ganz lange. Ja. Dazu jemanden hinzugehen, der sich extra damit beschäftigt. Sicher, wenn man jetzt sich die Frage stellt und sagt, könnte das auf mich zutreffen, bitte nicht rumrennen und dann sagen, hey Leute, ich hab's, sondern es sollte immer kombiniert sein mit Tests, die ich dann gleich erwähnen werde, einem Psychiater, Psychiaterin, die sich halt gut auskennen auf dem Gebiet, genau, und vielleicht sogar einer Fremdanamnese und einer Jugendstory dazu, weil meistens gibt es ja schon länger. Es ist die mit ADHS, ist mit 5% eine der häufigsten Erkrankungen im Kinder- und Jugendalter und dann im Erwachsenenalter nehmen das auch sehr viele mit. Da haben wir dann, glaube ich, 2,9 bis sogar 7% Verteilung. Und man muss sagen, dass das ist vielleicht auch so ein Ding, dass eben viele Leute jetzt glauben, dass sie diese Symptome haben. Ich sage jetzt mal die Hauptsymptome. Ja. Die Symptome sind nochmal Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivität und Impulsivität. Und was man eben auch findet, in 70% der Fälle ist eine Emotionsregulationsstörung. Ja. So, jetzt kann man erstmal sagen, da gibt's viele Differentialdiagnosen dazu. Ich habe ja auch immer, warum habe ich das Thema gemieden, als ich in der Psychiatrie begonnen habe, das ist schon länger her, war das eher sowas, was in der Kinder- und Jugendpsychiatrie war. Und ADHS-Patientinnen im Erwachsenenalter, die waren schon irgendwie da, aber ich habe mich immer lieber mit Depressionen, oder was heißt lieber, ich habe mich einfach akzidentiell, war irgendwie mein Weg so, dass ich mehr in die Psychotherapie-Schiene reingerutscht bin, sehr viel mit Depressiven gearbeitet habe, mit chronisch depressiven Patienten, mit Borderline-Patientinnen. Und dann ist irgendwie so, das immer so reingestolpert und ADHS-Diagnose und nachdem man dann halt auch eben Ritalin, Methylphenidat, so Amphetamin-Derivate verschreibt, habe ich gedacht, naja, das ist mir jetzt aber irgendwie heikel, schicke ich die doch lieber zu Leuten, die sich auskennen. Und deshalb war das für mich jetzt mal total cool, da auf dem Kongress zu sein und mich genauer damit zu beschäftigen. Und genau, es gibt jetzt ja voll viele Leute, da gibt es ja so Symptome eben zur Hyperaktivität oder zum Aufmerksamkeitsdefizit, dass es eben einem schwerfällt, sich zu konzentrieren, man ist leicht ablenkbar, man hat immer viele Ideen, viel vor. Und diese Leute schaffen es ja auch schwer, dann zum Beispiel, sobald Frustration eintritt oder was langweilig wird, das fortzusetzen. Ja, also die sind halt sehr schnell dann, okay, ich fange den Job an und wenn es langweilig wird, dann schmeißen sie das um.
Also wird nichts zu Ende gemacht quasi.
Genau, oder fällt schwer, ja, weil man natürlich auch mit den Gedanken abdriftet. Jetzt kann ich mal einen Tipp geben, wer sich vielleicht die Frage stellt, könnte das auf mich zutreffen? Es gibt so zwei Tests im Erwachsenenalter, die ganz gut sind und zur Verwendung finden. Das ist einerseits der HASE, der Homburger ADHS-Score und der DIVA, das diagnostische Interview für ADHS im Erwachsenenalter.
Das werden wir verlinken in den Shownotes.
Genau. Müssen wir schauen, ob wir das dürfen, aber...
Ach so, okay. Wir dürfen.
Ja, weil normalerweise kosten ja diese Interviews auch einiges.
Okay, wir dürfen nicht.
Aber man kann das, wenn man das googelt, findet man diese Tests. Und da kann man mal schauen, eben wie viele dieser Fragen kann ich mit Ja beantworten. Und es ist ja eigentlich shocking, also zum Beispiel... Haspel ich über eine Gebrauchsanweisung drüber, mache ich schnell Flüchtigkeitsfehler, verliere ich oft meine Schlüssel, fällt es mir schwer, so Verwaltungsaufgaben zu machen, bin ich in meiner Tagesplanung oft konfus, schaut mein Arbeitsplatz furchtbar aus, bin ich so hibbelig, muss ich immer aufstehen, habe eine Unruhe, reagiere ich auf Frustration schnell mit Abbruch, ja. Also das könnt ihr, wenn ihr das jetzt hört, könnt ihr mal den DIVA oder den HASE machen. Und wir sind jetzt ja in der Psychiatrie.
Plus, aber Entschuldigung, das ist dann nur eine erste Orientierung.
Das ist eine erste Orientierung. Also es heißt jetzt nicht, wenn ihr den macht, dass man dann rumlaufen kann und sagt, hey, ich habe ADHS. Weil eben, das will ich jetzt ja als erstes besprechen. Das ist ja das, was die Psychiatriewelt gerade ein bisschen stutzig macht, dass die auch bei dem Kongress gesagt haben, es ist jetzt wirklich so, dass Leute total lang warten, bis sie eben dort so eine Testbatterie, da werden ja mehrere Tests gemacht und so ein Interview und dann wird den Leuten gesagt, nee, sie haben es nicht. Und dass da wirklich jetzt schon in einigen so eine Enttäuschung ist, ja, so, oh nein, wir müssen den Test bitte wiederholen, ich bin mir ganz sicher. Und ich glaube, wenn wir jetzt auch nochmal zurückgehen zu deinem vorherigen Beitrag, dass viele Leute oder dass es so Crowds gibt, die eine Depression haben wollen oder sich da wiederfinden, beziehungsweise es gibt ja auch so Pro-Ana-Seiten, also Pro-Anorexie-Seiten, die sich finden und dann coachen. Ich meine, generell findet man da einfach, glaube ich, dass wir Menschen Zugehörigkeit suchen. Ja. Wir suchen etwas, wo eine Gruppe, wo wir uns gesehen, verstanden und zugehörig fühlen, ja. Und das ist wahrscheinlich jetzt auch der Boom, weil Leute sich so offen darstellen. Und natürlich haben wir in der schnelllebigen Zeit wo Perfektionismus so hoch ist, dann man vergleicht, ja, man muss erfolgreich sein, man muss so viel Leistung bringen, dann finden die sich eher in sowas wieder.
Aber sind die auch enttäuscht, weil sie keine Antwort auf ihre Probleme haben oder ist einfach nur Enttäuschung, ich meine, es wird eine Mischung sein, Enttäuschung, dass sie jetzt nicht hip sind, weil sie nicht ADHS haben?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich es als hip sondern bezeichnen würde, das ist ja wieder so ein Label, sondern ich gehöre wo dazu. Und ich glaube, dass das in unserer heutigen Zeit einfach so schade ist, dass wir immer mehr auseinanderrücken. Ich habe mal so ein Theaterstück gesehen, das hieß The Story for the Disconnected Child. Ist in der Schaubühne aufgeführt worden in Berlin. Und auch wenn ich mir das so anschaue, unsere Ausgehkultur, macht mich das manchmal traurig, weil wir echt auch immer mehr so uns voneinander entfernen und disconnecten, als miteinander zu verbinden.
Ja, verschiedene Bubbles halt. Es sind viele verschiedene Bubbles, die nicht mehr miteinander verbunden sind.
Naja, ja, und ich frage mich auch tatsächlich, wenn ich mir sowas anschaue, meine Mutter, die erzählt mir immer so total, ja, und da haben wir uns im 5-Uhr-Tee im Tanzcafé kennengelernt. Und ich dachte, hey, das war eigentlich auch sehr schön. Ja, da musste man sich zum Tanzen auffordern oder wollte sich zum Tanzen auffordern, hat sich schön angezogen dafür und musste miteinander oder hat miteinander getanzt. Und es ist ja eigentlich total schön, weil allein auch durch Körpersprache lernst du ja voll viel miteinander. Heute ist ausgehen, dass die Leute auf Rockkonzerte gehen und ich schaue mir das dann immer an, die stehen dann so alle voneinander weg und stampfen rein. Ja. Oder Techno, leider aus der Underground-Bewegung wird es auch immer inflationärer mit Electric Love und solchen Sachen. Und die Leute hauen sich irgendwelche Drogen rein, jeder fährt seinen eigenen Film, stehen nebeneinander und raven da. Und jetzt sind, also da kannst du jetzt auch niemanden anfordern, ja, und sagen, hey, möchtest du mal mit mir eine Rumba tanzen?
Das ist wirklich so krass, man lernt niemanden mehr kennen beim Fortgehen.
Ich bin sicher, man lernt schon Leute beim Fortgehen kennen, aber nicht mehr so, wie es beim 5-Uhr-Tee war. Jetzt schau dir einfach auch mal Online-Dating an, ja? Also wie viele Leute erzählen da, sie sind geghostet worden oder sie haben negative Erfahrungen oder da ist ja auch, ist das erste Date nicht gut, swipe, dann mache ich gleich das nächste, das war langweilig, ja? Ja. Auch gefundenes Fressen für...
Es ist halt mehr verfügbar als früher. Also Dates, Menschen sind mehr verfügbar eigentlich auch. Du kannst leichter ein Date bekommen als früher beim 5-Uhr-Tanz oder was auch immer.
Ich glaube, beim 5-Uhr-Tee war es, klar, du kannst, weil es ist so, hat sowas so
brauchst eine halt nicht Bestell- rausgehen, du kannst raussitzen.
Kultur, genau. Bestellkultur. So wegwerfen, wenn es mir nicht gefällt, dann nehme ich gleich das nächste.
Wisch und weg.
Genau. Und da kommen wir vielleicht wieder zurück zu ADHS, dass eben da recht schwer fällt bei Frustration oder wenn was eben nicht so läuft, ist durchzuhalten. Mhm. Ja, da entsteht nämlich gleich Langeweile, da möchte ich wieder was Neues anfangen.
Deswegen haben auch Beziehungen früher beendet oder sind kurzlebiger als
kann
früher.
Sein, genau. Mhm. Also das ist auch so ein Kriterium, dass die in den Beziehungen schnell langweilig wird und dann nimmt man einfach die nächste Beziehung.
Ja.
Weil könnte ja besser sein. Also eigentlich das Stichwort bei ADHS können wir auch gut sagen, jeden Anfang jedem Anfang Hesse? Liegt ein Zauber inne.
Ja, das Hesse,
ja, genau.
Oder?
Ja, genau. Ja. Na, ich glaube, es ist Goethe, oder?
Ja, ich glaube, es ist Hesse.
Jedem Anfang.
Das wird schneiden, wenn es Goethe ist.
Wir haben unsere Kammer, wenn es Goethe ist, jedem Anfang liegt ein Zauber inne.
Wohnt ein Zauber inne, so
heißt. Jedem Anfang.
Schneide ich jetzt nicht, das ist zu viel.
Anfang wohnt ein Zauber in Hermann Hesse.
Ja.
Okay,
ja.
You won. Da schneiden wir auch mein Goethe-Dings raus.
Da ist es nicht drinnen. Du leider wissen, ich bin klüger als die Frau Doktor.
Okay, genau. Es geht sehr viel um cool sein heute.
Hesse kennen ist cool.
Wobei, ja, Goethe aber auch.
Es war mein Spezialgebiet.
Hesse?
Matura, ja.
Okay.
Hesse und Kafka.
Dann wäre es ja. Ja, meins war Nietzsche.
Ah ja.
Ja.
Der Frauenschläger.
Wie bitte?
Der Frauenschläger.
Der Frauenschläger.
Gehst du zum Weibe, vergiss die Peitsche nicht. Ist es nicht von Nietzsche?
Also ich hatte eher Marx, Feuerbach und Nietzsche im Vergleich, warum Gott tot ist.
Mhm.
Jetzt habe ich mich nicht damit beschäftigt. Also Nietzsche war generell vielleicht nicht der größte Frauenfreund, wobei damals ja, aber jetzt springen wir sehr am Thema. Ich glaube, wir gehen jetzt wieder zurück Literatur zu ADHS. Mhm. Sonst kann uns nur mal jemand folgen, der ADHS hat.
Ja.
Also wenn ihr jetzt noch dabei seid, würde ich einen Diva machen. Genau. So, jetzt.
Wir waren bei der Schnelllebigkeit. Schnell Sachen beenden.
Genau, oder Frustration. Also, sobald Frustration eintritt, das Durchhaltevermögen oder Dinge, die halt nicht schnell gehen, die nicht viel Excitement liefern. Also, zum Beispiel auch das Durchhalten von dem ganzen Film, Fertiglesen von dem ganzen Buch, alles, was so eine Gebrauchsanweisung durchlesen, ja, alles, was nicht schnell geht.
Aber ist es nicht auch gesellschaftlich geschuldet? Ich meine, wir leben in so einer schnelllebigen Zeit und die Aufmerksamkeitsrate sinkt ja immer mehr. Nur so ein TikTok-Video, 15 Sekunden. Und das wird, ich merke es auch bei mir, wenn ich Filme schaue zu Hause, da bin ich auch sofort abgelenkt und schaue aufs Handy oder aufs iPad oder so. Und so früher, so habe ich das Gefühl.
Hatte ich auch immer gedacht. Ist aber so, dass die Prävalenz von ADHS nicht gestiegen ist. Also man glaubt schon, und das ist schon so, dass man glaubt, dass es auch eine biologische Komponente hat, also auch im Dopaminstoffwechsel. Das hatten wir ein bisschen vorbereitet, dass ich jetzt nicht genau, oder dass es auch nicht genau bewiesen ist, welche Zellen da jetzt was, also dass wir es im Leben im Menschen nicht nachweisen können. Aber wir wissen, es ist ein Dopamindefizit da und dass Betroffene dann auch durch zum Beispiel Drogenkonsum versuchen, dieses Defizit auszugleichen, ja, und sich dadurch ruhiger fühlen, weil so kommt eben diese Unruhe zustande.
Also sie kompensieren das quasi mit mehr Handlungen.
Genau, du willst dich ja, genau, ich meine, bei psychischen Erkrankungen oder gerade bei Sucht ist es ja so, dass die wenigsten Menschen das machen, weil sie süchtig werden und abhängig werden wollten, sondern sie versuchen ja meistens einen Zustand zu kompensieren. Ja. Wir sagen oft Selbstmedikation, sieht man zum Beispiel auch bei sozialer Phobie, dass Leute dann trinken oder auch andere Drogen nehmen. Und auch bei ADHS ist der Konsum von Drogen zum Beispiel, dient dem dazu, ruhiger zu werden, ausgeglichener zu werden, mal was fertig machen zu können. Weil sonst dieses I'm always and everywhere. Ja. Und dann haben wir natürlich auch als Problematik sicher interaktionell diese Impulsivität und Emotionsregulationsstörung. Da kommen wir vielleicht auch zur Frage Differentialdiagnosen. Ich habe nämlich auch gedacht, das ist richtig schwierig. Ich habe ganz, ganz lange und viel mit Traumatisierten gearbeitet und auch Borderline-Patientinnen, wo auch eine Emotionsregulationsstörung groß dahinter steht. Und das ist ganz schön tricky. Also da muss man dann schon in die Biografie schauen, was ist da passiert, was gibt es da, gibt es da schwere Traumatisierungen. Bei ADHS würde man es jetzt nicht, eben da kann man es vielleicht auch gut rausarbeiten, ist ADHS ein Produkt von unserer Schnelllebigkeit. Mhm. Und da sehen wir schon, es beginnt ja schon im Kindes- und Jugendalter oft sehr früh. Und das ist auch bei der Anamnese das, was wir fragen. Ja, also bei Traumatisierten würde sie dann erst nach dem Trauma beginnen. Und so würde man eigentlich sagen, nee, ich war ein guter Schüler. Also eben der klassische Zappelphilipp oder Unruhestifter oder Klassenclown waren die oft nicht, sondern sie sagen, ich war immer gut in der Schule, ich habe auch eine gute Ausbildung gemacht. Und jetzt hat sich das verändert. Mhm. Bei ADHS hat man meistens schon eine entsprechende Geschichte. Ja, also man hat viele Ausbildungen angefangen, mal das probiert, mal dieses probiert, mhm. Schulabschluss oder Leistungsknick gewesen. Ja, das sind dann schon die Stories, die daran denken lassen.
Aber ist es dann nur biologisch begründet, ADHS?
Ne, du kannst ja nie alles biologisch, also wir haben schon immer das biopsychosoziale Modell. Ja. Und aber trotzdem noch mal dazu, noch erschwerender, für mich war das auch, weil ich glaube ja voll an Psychotherapie und bin noch voll der Fan. Und die haben Studien gemacht. Ich war auch immer sehr kritisch gegenüber den Medikamenten, weil ich auch gesagt habe, boah, auch gerade Kindern das zu geben. Aber es wurde dann in Studien verglichen, Medikamente wie Methylphenidat, oder Elvanse, neues Medikament auch bei ADHS, Medikamente alleine, dann Medikamente und Psychotherapie alleine und zum Beispiel Hausarzt. Ja, was meinst du, hat gewonnen?
Wahrscheinlich Medikamente, weil du so enttäuscht klingst.
Genau, also Medikamente und Psychotherapie. Aber zum Beispiel Psychotherapie, wo man eben ganz viel mit Achtsamkeitsübungen gearbeitet, war eben nicht signifikant oder war eben nicht besser.
Okay, das heißt, die biologische Komponente ist dann doch sehr groß.
Genau, größer, als man eigentlich gedacht oder denken würde, weil eben das ist ein Produkt, wir alle kriegen viel mehr ADHS wegen Instagram, wegen TikTok, weil immer diese schnelle Bespaßung, das ist anscheinend nicht so, sondern eben es steigt die Prävalenz nicht und wir haben auch ein sehr gutes Ansprechen auf Medikamente. Mhm. Das ist aber auch, wirklich, ich habe dann auch mit den Leuten von ADHS Deutschland geredet, die sich auch sehr dafür einsetzen und das ist eben auch das Wichtige, weil gerade gegenüber Medikamenten gibt es ja schon noch viele Ressentiments. Ich habe das auch im eigenen erweiterten Kreis, habe ich auch einen Fall. Ich kann es jetzt nicht so sagen, weil ich glaube, die Person würde es nicht so wollen. Weiß ich aber auch, dass es ganz schön die Meinungen gespalten hat, mit so einem Medikament zu beginnen. Mhm. Antidepressiva polarisieren ja auch. Und man sagt, nehme ich das jetzt? Ja, nein. Aber eben gerade im Kinder- und Jugendbereich mit solchen Medikamenten zu beginnen, da scheiden sich die Geister schon ordentlich und natürlich können auch Nebenwirkungen auftreten, aber viele der Betroffenen sagen halt schon, das war, also ich habe mich wirklich mit einem an einem Stand auch unterhalten und gesagt, hey, das war für mich the world. Ich habe immer gedacht, was ist falsch mit mir, warum kriege ich nichts hin, ja. Die haben wirklich dann auch gedacht, ich bin uncool, ich breche immer alles ab, ja, ich bin so ein Hans Dampf in allen Gassen, super inkonsequent, schludriwusch, ja. Mhm. Und die haben gesagt, hey, und meine Welt hat sich geändert, wie ich das Medikament genommen habe, weil ab da ging es aufwärts.
Ja. Aber warum haben da Medikamente wie Ritalin so einen schlechten Ruf? Ist es zu oft und zu häufig verschrieben worden früher? Liegt es daran?
Also ich glaube jetzt nicht, dass Ritalin generell hat es sicher einen besseren Ruf als zum Beispiel andere Psychopharmaka. Also das müsste man jetzt auch wieder hinterlegen, weil Ritalin wird ja auch im Schwarzmarkt vertickt. Ja. Ja, also ich meine, auch Benzodiazepine haben sicher besseres Standing, weil das auch konsumiert wird als jetzt ein Antidepressiva per se. aber generell zentral wirksame Substanzen, Pharmaka, mhm, oder ich glaube generell, mein, das ist jetzt auch nur, naja, aber das viel, die meisten Menschen oder wir alle nehmen ja nicht gerne Medikamente, ja, weil wir sind ja alle nicht gern krank.
Ja, ich kenne das wahrscheinlich nur aus meinem Umfeld, vielleicht ist es gar nicht so universell umsetzbar, aber ich kenne schon viele Leute, die sagen, die sind ruhiggestellt worden als Kind mit Ritalin und waren dann als Erwachsener, haben sie es abgesetzt und waren froh, dass sie es nicht mehr nehmen müssen. Bei vielen war das eher so eine Ruhigstellung. Aber das ist nur was aus meiner persönlichen Erfahrung, aus meinem Umfeld so erfahren habe.
Als sie Ritalin genommen haben?
Ja, als Kinder.
So haben die das empfunden?
Ja.
Ja, eben, ich glaube, das kann ja... Darum geht es ja auch, dass man eben schaut, wie ist dann die Lebensqualität der Betroffenen und welchen Effekt hat es. Mhm. Und du musst halt schon sagen, oder deshalb, weil das jetzt auch teilweise so fancy präsentiert wird, so, ja, ich komme halt zu spät und ich kann mich auf nichts konzentrieren, weil ich habe ADHS, wo man sagt, hey, aber es geht ja schon drum, if you can be anything, be kind. Und zum Beispiel zu sagen, ja, hey, ich habe jetzt eine Rechtfertigung für zu spät kommen oder für Drogenkonsum, weil ich ADHS habe, das sollte jetzt eigentlich nicht der Case sein, ja, sondern eben, dass man sagt, hey, es ist, wir sehen es als Krankheit, ja, es ist jetzt kein, sag mal so, hey, good to have,
ja,
sondern, und es ist ja auch was, was die Leute extrem einschränkt und es ist eben trotzdem auch so, das jetzt zum ernsten Thema, aber deshalb hören wahrscheinlich die Leute nicht so gern das wissenschaftlich Validierte. Wir wissen eben auch, dass viele Leute teilweise Jobs oft wechseln, die verlieren, wegen diesen interaktionellen Problemen, wegen der Impulsivität, weil es oft Konflikte gibt, weil sie bei Frustration abbrechen oder teilweise unorganisierter sind. Dennoch wäre es aber voll cool, eben wenn wir uns so hinentwickeln, mehr Positivität gegenüber psychiatrischen Erkrankungen, dass man überlegt, okay, wie kann man das machen, ja? Gibt es zum Beispiel Gleitzeit, kann man Leute unterstützen? Ja. Aber dass man dann sagt, hey, die Medikamente sollen niemals dazu dienen, jemanden rückzustellen. Also gar kein Medikament ist dafür erfunden worden, Leute rückzustellen, sondern auch Psychopharmaka, die eben so einen sedierenden Charakter haben, sollen bitte auch niemanden ruhig stellen, sondern zum Beispiel Leuten Ängsten nehmen, dieses Getriebene nehmen, ja, weil das ist ja furchtbar, wenn du total viel Ängste hast, ja, und dich verfolgt fühlst. Und bei der ADHS, ich stelle mir das halt auch sehr schwierig vor, eben weil du hast ja selber eine total hohe Frustration, du denkst dir immer, scheiße, ich bin falsch, ich krieg's nicht hin, alle anderen sind geplanter, die schaffen ihre To-Do-Listen, ich komme immer zu spät, bin immer in der falschen Zeit. Ja, und das ist ja nicht das, was wir den Leuten dadurch nehmen wollen.
Nein, ich wollte mal zurück zu den Kindern. Kinder haben ja meistens ADHS, sehr häufiger bei Kids.
Wird bei Kindern häufig diagnostiziert, genau, jetzt auch mehr im Erwachsenenalter.
Ja. Aber ist es für ein Kind nicht schwieriger zu feedbacken, ob ein Medikament wirkt oder nicht wirkt? Oder ob es einem, kann man es jetzt nicht im Nachhinein betrachtet, wirklich beurteilen? Weil als Kind wird man oft auch nicht ernst genommen.
Also ich hoffe schon und ich glaube, dass Kinder ernst genommen werden. Ja. Ich glaube jetzt auch mehr. Ich glaube, so, wir sind jetzt mit unseren Eltern noch anders aufgewachsen als Kinder heute. Also ich erlebte schon bei den Freunden von mir, die Kinder haben, dass sie ihre Kinder sehr ernst nehmen. Mhm. Und klar kannst du das schon eben, es gibt da auch Fragebögen, die die Kinder dann ausfüllen und da siehst du dann auch oder du merkst auch in der Schule die Leistungsknicks. Ja, also dass die dann schon echt plötzlich, und das soll man ja auch so machen, du machst einen Fragebogen vorher, gibst dann Medikation und dann machst du ihn so 2-3 Monate später. Und da siehst du dann schon einen positiven Effekt. Und du fragst ja auch das Kind, wie geht's dir damit? Fällt es dir leichter, dich zu konzentrieren? Und das ist ja schon, weil es ist ja nicht cool, immer der Schlechteste in der Klasse zu sein oder immer im Klassenbuch zu stehen, weil dir langweilig ist, weil du so aktiv bist, ja. Oder viele kriegen ja auch Unruhe dann, weil sie sich ruhig halten müssen.
Ja, wobei da könnte man auch wieder das Schulsystem hinterfragen. Müsste ein Schulsystem schaffen, wo man auch Menschen mit ADHS oder anderen psychischen Krankheiten dann ernst nimmt.
Du bist so ein bisschen auf Krawall gebürstet.
Nein, aber
ein bisschen provokativ heute.
Also ich kenne es nur aus meiner Erfahrung. Ich finde, das Schulsystem ist total überholt. Also, dass man jemanden dann mit Ritalin ruhig stellt, das kann ich mir schon vorstellen, dass es früher so war, in den 90ern und 80ern wahrscheinlich und davor auch, weil ich das schon oft gehört habe. Und anstatt, dass man das System drumherum ändert, stellt man halt die Kinder dann ruhig, damit sie dann irgendwie angepasst da ihre Noten schreiben und dann Abschluss machen und eh für nichts. Also ist jetzt sehr schulkritisch alles. Aber ich glaube, dass ist ein gesellschaftliches Problem.
Also nochmal zurück zur generellen Ausgangssache, dass Ritalin nicht dafür da ist, die Kinder ruhig zu stellen, sondern wenn wir jetzt zu den Grundsymptomen gehen, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivität und Impulsivität und wir zum Beispiel uns jetzt mal vor Augen führen, zu was führt das? Die Leute können sich schlecht konzentrieren, können nichts fertig machen, also zum Beispiel kein Buch lesen, keinen Film anschauen, zeigen impulsives Verhalten, das heißt geraten oft in Konflikte, Streite, können ihre Gefühle nicht gut regulieren und müssen sich dauernd bewegen, weil sie sonst in total Unruhe geraten. Stelle ich mir persönlich nicht so den coolen Zustand vor. Ich persönlich, wenn ich das hätte und es gäbe ein Medikament, das mir das wegnimmt, würde ich es gerne mal ausprobieren wollen, weil ich einfach sage, den Zustand, den ich gerade habe, der ist für mich einfach super anstrengend, weil, warum gehen wir in die Schule? Wir wollen ja was lernen. Also und warum liest du ein Buch? Du möchtest ja die Geschichte hören.
Ja.
Und natürlich muss man jetzt mal sagen, dann könnte man generell die Gesellschaft in Frage stellen, warum müssen wir Ausbildungen machen? Warum arbeitet nicht jeder einfach am Bauernhof oder so? Könnte man ja auch, aber generell ist ja die Schule und Bildung da, damit wir eine Gesellschaft aufbauen. Und wie cool ist das, wenn du dann die Erfahrung machst, hey, ich nehme jetzt ein Medikament, hey, und ich kann mich konzentrieren, ich kann mal eine ganze Stunde da sitzen und krieg mit, was die Lehrerin sagt, ohne dass ich dauernd abgelenkt bin, weil hinten jemand schwätzt. Ja. Und mir dann denke, ah, da bin ich da und in der Pause will ich mir einen Twix kaufen und so, weil das ist ja bei denen die Story. Naja, die Story ist ja eine andere. Es wird ja jetzt mit dem Ruhigstellen impliziert ist, dass die Betroffenen das wollen. Und das ist eben der falsche Gedanke. Die wollen ja nicht stören. Die wollen ja auch nicht aufpassen, sondern wenn du ADHS hast, möchtest du ja eigentlich auch zuhören. Du möchtest auch mitkriegen, was im Unterricht ist, ja. Und es ist super unangenehm, aber sobald jemand tuschelt, bist du umgedreht und hast schon wieder voll vergessen, was die Lehrerin gesagt hat, kommst nicht mit, fühlst dich schlechter und dafür ist ja Ritalin da.
Ja, das sehe ich, das verstehe ich, aber ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders.
Bitte.
Nein, das war nicht über Schule reden.
Ja, bitte, hau
nein,
rein.
Nein, das hat es damit ja anzutun. Nein.
Du möchtest jetzt generell sagen, die Schule, also und klar, aber ich würde jetzt sagen, weißt du, auf das, was du jetzt anspielst, warum können nicht alle wild sein in der Klasse? Das wäre ja für ADHS dann der Super-GAU. Weil je mehr Lärm ist und je mehr Ablenkung, desto schlechter können sich die konzentrieren. Man könnte sagen, hey, man arbeitet darauf hin, dass alle die Klasse, und solche Konzepte gibt es aber, glaube ich, auch, dass man zum Beispiel die Klasse mit einer Achtsamkeitsübung beginnt. Und immer zwischendrin auch kurze Konzentrationsübungen, um die Klasse eher eben nicht ruhig zu stellen, sondern ein Yoga-Lehrer von mir hat auch mal gesagt, wir lernen in der westlichen Welt nur immer to get things going, also in Bewegung zu bleiben, uns mit Problemen auseinanderzusetzen und wir lernen nicht, unseren Geist zu beruhigen. Und das wäre wirklich mal eine total coole Sache, wenn wir in der Schule lernen würden, uns zu beruhigen. Das würde ich total unterstützen.
Mhm. Ja. Ja, meine Frage oder meine Kritik war eher der Punkt, dass man im Schulsystem nicht auf die Menschen eingeht, auf die Einzelnen, sondern halt Ziele vorgegeben bekommt und die einfach auf Teufel komm raus einfach erreichen muss. Also gerade in der Schule. Studium finde ich jetzt nicht so, im Studium war es nicht so, da war ich, habe mich frei gefühlt, aber ich habe so viel Sachen gelernt in der Schule, die ich einfach nicht braucht habe im Leben. Und es sind auch nicht die Stärken von den einzelnen Schülern, auf die es nicht eingegangen, sondern jeder musste einfach dieselbe Leistung erbringen. Und das sehe ich halt kritisch. Und wenn jemand drinnen sitzt, nehmen wir an, mit einer Depression oder auch mit ADHS, dass man dem dann im Nachhinein, dann, also wenn man jetzt einen Fetzen gibt, weil er nicht aufpasst und nachher kommt man drauf, er hat ADHS, dann müsste man das ja eigentlich rückwirkend irgendwie neu bewerten. Also das Schulsystem mit den Noten sowieso auch Schrott, finde ich. Das war eher mein Punkt.
Ich glaube auf jeden Fall, deshalb will man ja Betroffenen mit ADHS auch helfen, weil natürlich, das ist ja die Schattenseite eben davon, dass es ganz schön frustrierend ist und dass die wahrscheinlich viel bessere Noten schreiben würden, wenn die sich konzentrieren können. Ja? Also wenn du das ermöglichst, dass die Konzentration länger geht als 10 Minuten. Und das wäre ja auch das Ziel. Ja, ich muss sagen, das tut mir voll leid. Hast du vielleicht auch schlechte Erfahrungen? Ich glaube, solche Erfahrungen machen schon auch viele. In meiner Schule hatte ich schon das Gefühl, dass die Lehrer individuell auf uns eingegangen sind, nicht von jedem das Gleiche erwartet wurde. Ich hatte mit meinem Vater auch vor lange immer die Diskussion, weil der auch meint, ja, für was braucht man denn Geografie oder Latein? Und das stimmt schon, wenn man es nur, aber das finde ich so kapitalistisch auch, du musst was lernen, nur was dir was bringt und nur wo du verkaufen kannst. Und bevor du Kurvendiskussion lernst, lernst du lieber deine Steuererklärung machen. Ja, also ja.
Das wäre noch praktischer, wenn man das lernen würde,
Steuererklärung. Das wäre praktisch, aber ich möchte auch Sachen lernen, die unpraktisch sind. Weil ich finde, es ist auch mal cool, Dinge zu lernen, die man nicht immer benutzen kann.
Das stimmt schon. Ja, ich finde aber auch, was du gesagt hast, man bekommt dann bessere Noten. Ist das das Ziel? Also natürlich ist es das Ziel, weil das System das vorgibt. Aber ich finde, also ich habe die 5. Klasse wiederholt, 2-mal.
Okay.
Und habe dann mit einer Matura mit 1,0 abgeschlossen. Das sagt überhaupt nichts aus. Also ich habe dann einfach verstanden, wie das System funktioniert und einfach das geliefert, was die Lehrer wollten.
Okay.
Aber ich habe Fetzen geschrieben in Mathe und habe dann nur noch 1er geschrieben danach. Also es
aber wenn du es verstanden hast.
Du ja, hast Mathe dann verstanden. Ja, weil ich es habe. Ja, aber nicht, ich war jetzt nicht besonders clever. Ich bin nicht klüger geworden deswegen. Ich war ja nicht klüger als davor. Ich habe dann einfach nur das gemacht, was von mir erwartet wird, weil ich einfach nicht nochmal sitzen bleiben wollte und konnte. Habe ich einfach das gemacht, okay, dann spiele ich ja nach den Regeln, die vorgegeben sind. Aber deswegen bin ich kein Mathe-Genie. Also ich bin schlecht in Mathe, aber ich kann 1er schreiben. Jetzt nicht mehr, aber früher.
Ich glaube auch, wenn du 1er hast, heißt es echt nicht, du bist ein Mathe-Genie, weil
ja,
ich glaube,
also,
Mathe ist so
komplex. Ich
bin
genau das Gegenteil von Mathe-Genie. Ich bin ein Null in Mathe in Wirklichkeit. Aber die Zeugnisse sagen was anderes als das, was ich bin. Also sagt das gar nichts aus. Also bessere Noten. Natürlich muss man alles irgendwie bewerten und irgendwie muss man alles vereinheitlichen. Aber ich sehe das schon schwierig, dass man dann Sachen machen muss, die man dann nur schafft, wenn man weiß, okay, wenn ich jetzt nicht aufmüpfig bin und dem Lehrer nach dem Mund rede, dann bekomme ich meine Plus und bekomme mein Zeugnis, eine 1 oder was auch immer, oder eine Matura oder so. Das ist doch alles Schwachsinn. Also ich finde, das waren vergeudete Jahre für mich.
Ja. Die Schule?
Ja, außer Deutsch. Hesse und Kafka fand ich gut.
Okay, eben, ich wollte gerade sagen,
Biologie.
Da könnte man ja auch sagen, ich meine, ich mag Hesse auch total gern, Kafka auch. Sind schon auch Lieblingsautoren von mir, auch wenn ich das jetzt mit einem Zitat verbockt habe. Aber eben, weißt du, wenn du sagst, du bist jetzt nur, was kannst du brauchen?
Aber das brauche ich ja nicht. Ich bin ja nicht gefördert worden. Also ich brauche zum Beispiel, brauche ich Hesse und Kafka in meinem aktiven Leben. Ja,
nein, aber es hat deine Fantasie beflügelt und vielleicht deine Ausdrucksweise und die Wörter, die du nimmst. Und man muss ja auch nicht alles immer machen, nur weil man es braucht oder weil es praktisch ist.
So, ja, das meine ich ja.
Also Dinge sagen, die schön sind.
Ja, voll, genau, das finde ich auch. Ich hätte lieber mehr Kafka und Hesse gemacht als Kurvendiskussionen.
Voll. Ich träume es auch, mein einziger Albtraum, der mein Leben lang, glaube ich, immer wieder kommt, ist Mathe-Matura. Mhm. Und da muss ich Kurve diskutieren und ich bin jedes Mal voll sauer, dass das wieder gefragt wird. Da ist so die Story, du musst alle 2 Jahre die Matura wieder machen. Und natürlich kann man auch sagen, ist es in unserer Gesellschaft ungünstig, dass wir alle bewertet werden. Und auch in so einem numerischen System, weil ich mir auch denke, es ist eigentlich auch krass, wenn dir jemand sagt, du bist nicht genügend.
Ja.
Desaster. Ich war mal in England in der Schule, da haben wir so ein tolles, das habe ich bis heute noch, so ein Heftchen bekommen und da haben die uns so reingeschrieben, oh, Katharina is so nice and she was really so.
Das hatten wir in der Volksschule, da haben wir keine Noten gehabt, sondern so Beurteilungen.
Genau. Das ist natürlich total gut, aber ich meine, ich glaube, das sind jetzt 2 Paar Schuhe. Also ich finde, deine Kritik an der Schule hat natürlich ihre Daseinsberechtigung und ich finde auch, dass natürlich Lehrer Kinder in ihren Talenten fördern sollten und das glaube ich aber schon, Lehrer heutzutage mehr machen, als es früher war, hoffe ich. Ich habe letztens einen Lehrer kennengelernt, der hat mir erzählt, der ist in einer sehr progressiven Schule, das hat mir sehr gut gefallen, der unterrichtet ein Fach, das heißt Leben.
Das hast du schon erzählt.
Ja, das fand ich irrsinnig schön. Doch, dennoch möchte ich jetzt nochmal die Grenze machen zu ADHS.
Ja.
Und zwar, da muss man halt wirklich sagen, dass die das auch nicht verbocken, keine Störenfriede sind, keine Mühsam, irgendwas, sondern die haben Dopaminunterschuss oder zu wenig Dopamin im Gehirn, ja, und oder im Stoffwechsel. Und das soll zugeführt werden und da können die auch nichts dafür. Eben nochmal, ich bin da Vertreter schon auch gerne diese biologische Komponente, weil bei psychischen Krankheiten dann echt oft Leuten zugeschanzt wird, auch weil bei der Depression, du bist irgendwie zu blöd dafür, du kannst nicht für deine eigenen Rechte. Und das ist nicht so, ja, die können nichts dafür.
Ja.
Die haben auch nicht so viel TikTok geschaut oder die Eltern sind nicht Buddhas oder so, sondern da ist einfach dieses Defizit da und das kann man ausgleichen. Und für die Menschen gibt es Hilfe, ja?
Ja.
Und das ist so das Wichtige.
Ich bin ja auch ganz, also ich verstehe es ja auch, ich habe auch mit Antidepressiva angefangen und das war Lebensqualität, habe ich dazu gewonnen. Das war wirklich dann wie ein anderes Leben.
Ja, und das möchte ich schon noch sagen zum Ritalin, eben wenn man jetzt sagt, das ist ja nicht zum Ruhigstellen. Und es gibt schon einige Betroffene, die halt sagen, hey, mir hat das echt geholfen und das war another world. Klar gibt es auch welche, die es nicht so gut vertragen, die auch psychotisch werden können, die zum Beispiel dann noch sagen, hey, wow, weil das muss man schon auch sagen. Auch bei Psychosen, ja, sagen ja auch Patientinnen zum Beispiel, die eine Glückspsychose haben, ja, oder die irgendwie so einen Wahn haben, sie sind was Besonderes und dann holt dich das Psychopharmaka zurück. Das ist ja mit Antipsychotika noch viel schlimmer, das Erleben da, glaube ich, was die Leute haben, weil die kriegen ja wirklich nicht nur die Angst gebremst, sondern auch die Freude und das ist, glaube ich, nicht so cool. Und dass das dann bei ADHS, ja, das ist ja auch dieses Gedankensprünge und so, das ist ja auch irrsinnig was Kreatives sein kann. Ja. Und wenn ich dann das so auf die Schiene, okay, Struktur, dass sich dann erstmal so anfühlt, so, oh, wow, plötzlich ist das Leben voll langweilig, ja, oder, also könnte ich mir so vorstellen, ja, dass es dann so,
Ja.
Ich stelle mir das dann so vor, wie so, würden jetzt auch viele sagen, Schachbrett ist total toll, aber wenn ich mir denke, okay, diese Raster schwarz-weiß, einfach nur Vierecke, okay. Und dann würden jetzt auch wieder total viele sagen, hey, da kannst du voll viele Schachzüge machen und es ist überhaupt nicht langweilig und so.
Ja, ich meine, Struktur ist schon wichtig. Also ich glaube, man sollte sich nicht zu sehr verhärten in einer Struktur. Also es ist alles, ich sage alles nicht dogmatisch.
Struktur und Flexibilität.
Genau, richtig. Ja. Sehr schön.
Nie zu dogmatisch werden.
Ja.
Genau.
Gut, was haben wir noch zu ADHS? Haben wir irgendwas vergessen?
Ich glaube, es passt eigentlich erstmal.
Ja.
Oder? Also bitte keine Selbst, vielleicht machen wir Take-Home-Message. Mhm. Nicht selbst diagnostizieren. Wenn man den Verdacht hat, man könnte es haben, macht schon Sinn, sich zum Beispiel den DIVA mal anzuschauen, den kann man googeln und finden. Trotzdem bitte zu einer Fachärztin gehen, die sich damit auskennen und unter geschützten Bedingungen Medikamente nehmen. Bitte probiert die Medikamente aus und rechtfertigt nicht euren Drogenkonsum, sondern das kann schon in eine Sucht führen und dann bitte auch mal Medikamente ausprobieren und unter fachärztlicher Betreuung kann es auch sehr, sehr sinnvoll sein und also man kann sich auch verbunden fühlen in der Community, ohne sich einer Krankheit zugehörig zu fühlen, weil ihr seid immer ihr und keine Erkrankung.
Und ihr seid alle gut so.
Genau, wie ihr seid.
Und alles wird gut.
Auf jeden Fall.
Tschüss.
Das war Café Depresso, der Mental Health Podcast mit Homer-Jon Seefahrt und Dr. Katharina Stengel. Folgt Café Depresso auf Instagram und TikTok.